oben gehen, während ich uns den Predigttext vorlese. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Der Text steht heute im Epheserbrief, im zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 7. Epheser 2, Verse 1 bis 7. Da schreibt Paulus: Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt, nach dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist und in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Amen.
Ja, guten Morgen von mir auch. Bevor ich anfange, möchte ich ganz herzlich Danke sagen bei all denjenigen von euch, die sich in der letzten Woche eingesetzt haben, dass dieser Gottesdienst möglich sein kann. Es waren sehr viele. Wir haben es vorher schon gehört von der Jugend, die hier geputzt haben, auch unser Technikteam. Mit einem von denen habe ich vorhin auch kurz gesprochen und er hat gesagt, ich bin echt müde. Es war eine anstrengende Woche. Vielen Dank euch. Ihr habt es nicht an diesem Gebäude getan. Ihr habt es auch nicht an einem Verein getan oder an etwas Sonstigem, sondern ihr habt es an Christus getan. Denn ihr habt es an uns getan als Gemeinde. Und Jesus sagt das immer, dann wenn wir etwas tun einem von seinen geringsten Brüdern, dann ist es so, als würden wir es ihm tun. Deswegen danken wir euch, dass ihr uns gedient habt in dieser vergangenen Woche, in dieser echt schwierigen Situation. Ja. Dankeschön. Vater im Himmel, jetzt danken wir dir, dass wir hier sein dürfen, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du Gnade schenkst für mich zum Reden und für uns alle zum Hören. Amen. Ja, June hat es gesagt, wir sind immer noch in unserer Predigtreihe Sanft und demütig, das Herz unseres Gottes. Wir wagen einen Blick in Gottes Herz hinein. Wir wollen verstehen, wie er ist in seinem Inneren. Und das können wir nirgends so gut, wie wenn wir auf seinen Sohn Jesus Christus schauen, der für uns Mensch geworden ist. Der Mensch geworden ist für dich. Vielleicht bist du heute Morgen hier und kannst es noch nicht sagen. Jesus ist für mich Mensch geworden. Du würdest nicht sagen, dass Jesus dein ist und auch nicht, dass du sein bist. Trotzdem bist du hier und ich möchte nicht zu nahe treten, ich kenne dich nicht, aber ich glaube, dass dich eine Sehnsucht hierher geführt hat. Und dass der Kern dieser Sehnsucht eine Sehnsucht ist nach dem Gott, der uns in Jesus begegnet. Mein Wunsch und mein Gebet für dich heute Morgen ist, dass du heute Morgen nicht nur etwas über Gott erfährst, sondern mein Wunsch ist, dass du heute Morgen dein Vertrauen in Jesus setzen kannst. Dass heute Morgen Jesus dein wird und du sein und dass du dadurch ein neuer Mensch wirst. Nichts mehr und nichts weniger kann und muss passieren. Nichts weniger als dieses Wunder. Und die geniale Tatsache dieses Tages ist, dass Gott dieses Wunder in vielen von uns bewirkt hat. Gott hat viele von uns neu gemacht. von Neuem geboren. Auch dann, wenn du heute Morgen eher zerknittert hier sitzt, vielleicht beschämt. Vielleicht schaust du auf die vergangene Woche zurück, auf deinen Glauben und du schämst dich eigentlich für das, wie diese Woche war. Schämst dich für deinen Glauben. Ich möchte sagen, egal wie groß oder wie klein dein Glaube ist, egal wie angefochten er ist oder wie sehr er momentan vielleicht auch aufblüht, es ist Glaube. Es ist etwas, was Gott in deinem Leben gewirkt hat. Und du bist mit Sicherheit hier, damit dein Glaube stärker wird, damit du gestärkt wirst für die kommende Woche, damit dein Glaube neu geweckt ist. Und das ist gut, denn wenn es um Gott geht, dann ist Glaube alles. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Ich lese zurzeit nicht so viel. Ich habe so ein altes Andachtsbuch von einem alten Schweden, das ich öfters mal lese. Und da hat mich vor einigen Wochen Folgendes angesprochen. Er schreibt vor 150 Jahren: Der Glaube, das Gewissen, das innere gute Verhältnis zu Gott, sieh da den zarten Augapfel, das Herz und die Lebensquelle des neuen Menschen. Im geistlichen Leben sind viele Dinge wichtig, wie zum Beispiel Liebe, Demut, Aufrichtigkeit, gute Werke. Eins allein aber ist das Leben, eins ist das Herz im Leibe. Das ist der Glaube. Das Gewissen, das innere Bewusstsein des Wohlgefallens Gottes. Warum ist der Glaube so wichtig? Der Glaube ist wichtig, weil der Glaube, oder wir könnten auch sagen, das Vertrauen uns mit Gott verbindet. Der Glaube verbindet uns mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Wenn du auf der Suche bist nach Glauben, sei es zum ersten Mal oder nach erneuertem Glauben, dann suchst du etwas unfassbar Gutes. Du kannst nichts Besseres suchen. Aber die Frage ist natürlich, die sich uns immer wieder stellt, ist: Wie finden wir den Glauben? Wie wird er gestärkt? Wie wird er geheilt, wenn er krankt? Die Bibel sagt uns das ziemlich klar in Hebräer 13, Vers 9. Da steht: Denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird. Das Herz ist das Glaubensorgan. Man könnte sagen, der Vertrauensmuskel, der Glaubensmuskel. Und der wird in uns gestärkt, wenn er Gnade empfängt. Er wird trainiert, wenn Gnade auf ihn einströmt. Und weil Gott, und jetzt bringen wir diese beiden Dinge zusammen, weil Gott nichts mehr möchte als unser leidenschaftliches, kindliches, ernstes Vertrauen, deswegen ist er überreich an Gnade. Er ist super überreich an Gnade, überfließend an Gnade. Wir haben das vorhin gesungen. So hoch der Himmel ist, so hoch ist deine Gnade über mir. Wir wissen alle, der Himmel ist grenzenlos. Ich habe es ein bisschen schwächer ausgedrückt. Ich hätte gesagt, so wie der Pazifische Ozean nass ist, so ist Gott gnädig, grenzenlos. Was heißt jetzt aber Gnade? Was bedeutet es, dass Gott gnädig ist? Nicht nur ein bisschen, sondern reichlich. Um das zu verstehen, müssen wir einen etwas längeren Anlauf nehmen und uns fragen: Was ist denn der göttliche Unfriede? Was ist der göttliche Stress, den wir eigentlich verdient haben? Denn Gnade bedeutet immer, dass jemand mir Frieden gibt, der mir eigentlich Unfrieden geben könnte. Dass jemand meinen Stress nimmt, der mich eigentlich stressen könnte. Dass jemand mich zur Ruhe bringt, der mich eigentlich in Unruhe versetzen könnte. Das Wort Gnade bedeutet oder kommt im Deutschen von zur Ruhe bringen. Also wir fragen uns, was ist die göttliche Unruhe? Was ist der göttliche Stress? Und dazu lese ich uns jetzt nochmal die Verse 1 bis 3, die Tiun gerade schon mal gelesen hat. Das ist die Luther-Übersetzung und ich weiß, die ist etwas sperrig. Aber sie hat einige prägnante Ausdrücke, die mir persönlich helfen, zu verstehen, was in meinem Leben los ist. Ich lese uns das. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art und Weise dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden des Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Ein sehr dichter Text und ein sehr düsterer, das gebe ich zu. Paulus spricht hier zu seinen Leuten, er spricht zur Gemeinde in Ephesus und er erinnert sie daran, was sie waren, bevor sie gläubig geworden sind. Und das Spannende ist, er schließt sich ein. Er sagt nicht ihr, er sagt wir. Er sagt, wir alle, wir waren lebendig tot. Körperlich und geistig topfit. Wir haben gelebt, wir haben gelacht, wir haben geliebt. Alles wunderbar. Aber geistlich, also im Blick auf alles, was Gott betrifft, geistlich gesehen waren wir mausetot. Das sagt ein Mann, der zur religiösen Elite gehört hat. Wenn Paulus damals durch die Straße gegangen ist, dann haben sich die Mütter umgedreht und gebetet, Herr, lass meinen Sohn so werden wie er. Das war das Ziel. Paulus war der Star der Jerusalemer Gemeinde. Alle wollten so sein wie er. Alle haben zu ihm aufgeschaut. Und er selber dachte, ich bin ganz vorne mit dabei. Ich bin ein wirklich guter Mensch. Ich diene Gott. Aber er schaut zurück und sagt, das, was ich gemacht habe, ich habe eigentlich nur niederen Begierden. Bin niederen Begierden gefolgt. Schlimmer noch, ich habe das gemacht, was der Satan wollte. Ich bin meiner menschlichen Natur gefolgt, meinem Fleisch, wie es Luther ausdrückt. Eigentlich wie ein Tier. Ich war so weit weg von Gott, wie ich es nicht hätte sein können. Und er sagt, das habe ich in Jerusalem gemacht als Jude, das habt ihr in Ephesus gemacht als Heiden. Das Urteil Gottes über uns war alle das Gleiche, und zwar sein Zorn. Wir waren Kinder des Zorns, sagt er. Gott war zu Recht zornig auf uns. Und wenn Paulus das über sich sagt, dann können wir als Menschen des 21. Jahrhunderts uns schwer daraus ausnehmen. Also ich möchte mich nicht ausnehmen. Warum Gott zornig auf uns ist, ihr Lieben, die Erklärung möchte ich mir heute Morgen ersparen. Schau einfach mal in dein Leben und in deine Gefühle über das, worüber du zornig bist. Schau auf deinen Ärger angesichts dessen, was dir widerfährt und was anderen in dieser Welt widerfährt. Und dann überlege, dass Gott diese Welt noch viel lieber hat als du. Wie viel mehr ist er dann traurig und zornig angesichts dessen, was passiert? Als Menschheit und als Einzelne wollten wir uns schon oft ändern. Aber wir können unser Wesen nicht verändern. Wir können unsere alte Natur, unsere menschliche Natur nicht ändern. Wir können uns nicht selber befreien von der Macht des Bösen, die uns reitet. Wir können uns in Ketten legen. Ja, das können wir. Wir können uns disziplinieren. Wir können unsere Begierden umlenken. Aber wir können unsere innere Natur nicht verändern. Unseren Herzenskern. Der wartet nur darauf, bis die Ketten rosten. Und dann reißt er sich los. Die Geschichte lehrt uns genau das. Es geht einige Zeit gut. Und dann bricht das Chaos aus. Auf die eine oder andere Weise. Ich gehe davon aus, dass viele von uns das so verspüren. Und dass wir es auch bejahen würden. Und wenn das so ist, dann ist die wichtigste Botschaft dieser drei Verse für dich folgende. Das ist vorbei. Dieser Zustand ist over. Es ist Vergangenheit. Vorbei, weil Gott sein Inneres nach außen gekehrt hat. Er hat sein Herz geöffnet und er hat Massen an Gnade über dich und über uns regnen lassen. Es ist vorbei, weil mitten im Alten etwas Neues begonnen hat. Gott hat etwas Neues angefangen. Paulus schreibt weiter ab Vers 4. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Gott hat etwas für dich getan, was heute Realität ist. Und das möchte ich dir sehr konkret und sehr direkt zusprechen. Zu einer Zeit, als du geistig gesehen noch tot warst, wo du nichts geleistet hast, weil ein Toter nichts leisten kann, wo du nichts bereut hast, weil ein Toter nichts bereuen kann, wo du nicht um Hilfe geschrien hast, weil ein Toter nicht um Hilfe schreien kann. Da hat Gott ohne dein Zutun, einzig und allein, weil er es wollte, sich vollumfänglich über dich erbarmt. Er hat dich, der du tot warst, geistlich zu neuem Leben erweckt. Mit seinem Sohn. Ostern, die Auferstehung, die wir bald feiern, ist in deinem Leben wirklich und wahrhaftig Wirklichkeit geworden. Das geht kaum in unseren Kopf, aber es ist passiert. Ostern hat sich in deinem Leben wirklich und wahrhaftig wiederholt. Du bist von Neuem geboren. Das ist der Moment, in dem du angefangen hast zu glauben. Und das hat bei allen von uns unterschiedlich ausgeschaut. Vielleicht hast du es gar nicht mitbekommen, weil du noch sehr klein warst. Aber du kannst heute zurückschauen und kannst sagen, ich bin so dankbar, dass ich schon so lange glaube, wie ich denke. Mir geht es zum Beispiel so. Vielleicht war es der Moment, in dem dein Zweifel und dein Widerstand gegenüber Gott einen ersten spürbaren Riss bekommen hat. Und wo etwas von Gottes Licht in dein Leben hineingefallen ist und du gesagt hast, ja, ich glaube, es könnte wahr sein. Es könnte wahr sein, dass Jesus wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Es kann sein, es war der Moment, in dem du einfach begriffen hast, es ist wahr, ich verstehe es jetzt. Es macht für mich auf einmal Sinn. Oder der Moment, in dem deine ganze Lebensschuld von dir abgefallen ist, weil du sie bekannt hast und wo du eine Leichtigkeit verspürt hast, die du nie für Möglichkeit gehalten hättest. Gott begegnet uns unterschiedlich, aber es passiert das Gleiche. Du wurdest gerettet. Vom geistlichen Tod zum geistlichen Leben bist du hindurchgedrungen. Du bist jetzt wesensgleich mit dem auferstandenen Jesus. Unfassbar. Du bist mit ihm auferweckt worden, unverdient. Ich möchte es gern mit einem Bild darstellen. Du warst eine morsche Planke. Stellt euch so ein großes Holzstück davor, das irgendwo im Sumpf vor sich hingammelt. Jedes Jahr nagt an dir. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis du irgendwann gänzlich auseinanderbrichst. Aber dann kommt Gott und hat dein Wesen verändert. Er hat etwas Neues in dich hineingelegt. Er hat dich zu Gold gemacht, das nie verrotten kann. Es gibt keine größere Gnade als die, ihr Lieben. Das ist Schöpfergnade. Sie lässt aus nichts etwas entstehen. Und an dieser Gnade ist Gott reich, überreich. Er hat es einmal getan und er tut es immer wieder. Er macht es jeden Tag. Jeden Tag macht er Menschen neu. Jeden Tag lässt er neues Leben entstehen. Und jeden Tag, das ist mir sehr wichtig, jeden Tag erneuert er, was er neu gemacht hat. Jeden Tag erneuert er, was er schon neu gemacht hat. Es bedeutet, dass er sich jeden Tag über mich erbarmt. Sein inneres Wesen ist es, sich jeden Tag über meine Fehler, meine Scham und meine Dummheit zu erbarmen. Jeden Tag. Paulus sagt, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Was heißt es für uns? Wenn du von Neuem geboren bist, wenn du mit Christus auferweckt bist und Anteil hast an seinem Wesen, dann bist du ein wiedergeborener Widerspruch. Du bist ein wiedergeborener Widerspruch. Was heißt es? Gott hat dich neu gemacht, um mit dem Bild von oben zu bleiben. Er hat dich in Gold verwandelt. Aber nach außen hin bist du immer noch eine morsche Planke. Die morsche Planke ist immer noch da. Und du riechst sogar so. Du gammelst. Manches von dem, was in der vergangenen Woche passiert ist, stinkt dir sehr wahrscheinlich. Mir zumindest. Unser äußerer Mensch, der alte Mensch, der vollbringt keine geistlichen Glanzleistungen. Der ist versuchbar. Der ist verkrümmt, der sündigt, der reibt sich auf und der richtet sich selber zugrunde. Paulus sagt, der äußere Mensch zerfällt. Und damit meint er in erster Linie seinen Körper, aber sicher auch alles andere, was wir zu haben meinen. Aber doch immer wieder verlieren und eines Tages ganz aufgeben müssen, wenn wir diese Welt verlassen. Gesundheit, Freundschaft, Sicherheiten, gute Gewohnheiten, Talente, Erfolge, Attraktivität. Gott nimmt uns nie alles auf einmal. Das würden wir gar nicht ertragen. Aber jedem seiner Kinder nimmt er etwas. Jedes seiner Kinder führt er hinein in diesen Verfallsprozess des äußeren Menschen. Warum? Vers 7. Damit er in den kommenden Zeiten zeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Jesus Christus. Genau in diesen Verlust hinein kommt Gott und sagt, ich mache etwas Neues und das wird sichtbar werden in der kommenden Zeit. Und hier dürfen wir enttäuscht sein. Enttäuscht. Die Täuschung, die besteht darin, dass unser alter Mensch immer wieder meint, dass Gottes Gnade dazu da ist, die morsche Planke, wenn wir in dem Bild bleiben, die morsche Planke irgendwie zu restaurieren und ins Museum zu hängen. Dass Gottes Gnade zum Ziel hat, unser Hier und Jetzt angenehmer zu machen. Aber ihr Lieben, das ist eine Täuschung. Wir haben oben gesagt, dass es keine größere Gnade gibt als die, dass Gott dich neu gemacht hat. Oder wenn es noch nicht passiert ist, dass Gott dich neu machen kann. Aber es ist nicht nur die größte Gnade, es ist auch die einzig sichere Gnade. Es ist die einzige Gnade, die Gott uns wirklich versprochen hat. Versteht ihr, ich kann nie sagen, Gott ist mir gnädig und das sehe ich daran, dass er mir eine liebe Frau geschenkt hat, 3 gesunde Kinder und einen auskömmlichen Job. Das ist ein absolut toxischer Gedanke. Der ist giftig bis ins Mark. Wisst ihr, was der nämlich bedeutet? Es bedeutet, dass wenn ich in der kommenden Woche eine Diagnose bekomme, dass eins meiner Kinder so schwer krank ist, dass es den Rest seines Lebens als Pflegefall im Rollstuhl sitzen wird, dass Gott mir dann ungnädig wäre. Diese Logik, ihr Lieben, die hat Millionen von Glaubensgeschichten zerstört. Es ist eine Lüge. Wir können das, was wir hier an Gutem und an Schlechtem erleben, nicht eins zu eins auf Gott übertragen und sagen, daran sehe ich Gottes Gnade, daran sehe ich Gottes Ungnade. Wir sehen Gottes Gnade nur an einer Sache, und zwar das, dass er uns neu gemacht hat. Dass er uns ewigen Frieden geben wird und geben will in seiner neuen Welt. Und jetzt sage ich 3-mal ja, ja, ja. Diese Gnade, diese kommende Gnade, die schimmert schon heute durch die morsche Planke hindurch. Wir dürfen schon heute einen Vorgeschmack dessen erleben, an allem Guten und Schönen, was wir erleben, was wir erleben werden. Aber das ist nie die Gnade an sich. Gottes Gnade wird sichtbar werden in der kommenden Zeit, wenn das höchst Denkbare passiert, nämlich dass wir ganz und vollständig vereinigt werden mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wenn das Alte für immer vorbei ist und wenn das Neue nie mehr aufhört. In meiner emotionalen Vorstellung ist hier Ende. Aber das ist bei Gott erst der Anfang. Alles nur aus Gnade, alles unverdient. Wenn ich mir das vor Augen male, wenn ich innehalte und das an mich ranlasse, was ich viel zu selten tue, dann überkommt mich ein Gefühl von Leichtigkeit und Freude. Und ich denke, ja, genau das ist es, was ich suche. Das will ich. Ich möchte, dass der Glaube in meinem Leben Früchte bringt. Und darum will ich, dass Gottes Gnade mehr und mehr mein Herz erfüllt. Ich will eintauchen und ich will sie annehmen. Die Gnade, die er uns geschenkt hat. Das, was er für mich getan hat. Das ist die Gnade und wir brauchen sie, denn ohne sie wird das Herz nicht fest. Und darum möchte ich dir Mut machen, diese Gnade anzunehmen. Sie neu zu suchen an diesem heutigen Tag. Und ich möchte dir auch Mut machen, deine Vorstellungen von Gottes Gnade auf den Prüfstand zu stellen. Wo erwartest du etwas von ihm, was er nie versprochen hat? Wo hast du dir eine Vorstellung von seiner Gnade gemacht, die in dir eine Enttäuschung nach der anderen nach sich zieht, weil Gott sie nicht erfüllt? Ich möchte uns Mut machen, als Gemeinde in dieser Zeit uns neu auf Gottes Gnade einzulassen, auf diese alte Botschaft, sie anzunehmen, sie aufzunehmen, damit unser Herz, unser Glaubensmuskel stark wird. Wenn du heute hier bist und diese Gnade Gottes noch nicht angenommen hast, wenn du sie aber heute Morgen annehmen möchtest, dann lade ich dich ein, komm gern nach dem Gottesdienst zu Tune oder zu mir. Ich bin hier vorne, wir können zusammen beten, wir können zusammen reden und wir wollen dir helfen, dass dieser Glaubensfunke, der in dir aufgeleuchtet ist, dass er Nahrung bekommt und wachsen kann. Vater, und jetzt stehen wir vor dir oder sitzen vor dir und müssen bekennen, Herr, wenn nicht du. Herr, wenn nicht du unser Herz belebst, dann bleibt es kalt. Wenn nicht du unser Herz erneuerst, dann bleibt es alt. Und das möchte ich dich bitten für mich und auch für uns. Vor allen Dingen für die, deren Herz noch nicht neu geworden ist. Ich möchte dich das so sehr bitten für unser Land, das so dringend diese Erneuerung braucht. Herr, sei uns gnädig. Amen.